Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen mit folgenden Themen. Heute soll es wieder um die Quartalszahlen gehen.
Alternde Gesellschaft wird ein Thema sein.
Die chinesische Wirtschaft wird
dann
relevant.
Dann sprechen wir über Meyer Burger.
Über ADM.
Donald Trump und wie man jetzt schon eigentlich von ihm profitieren kann.
Südkorea wird Gegenstand sein.
Wir schauen uns Obamacare an.
Die fehlende Leistungsbereitschaft wird uns beschäftigen.
Puma.
United Health.
Und dann kommen wir zum großen Thema Dividenden, Wachstumswerte. Und schnallt euch an, bleibt auf jeden Fall dran, weil wir haben diese noch nicht so wirklich hier gehypt im Podcast, wie wir das immer mit manchen anderen Lieblingsaktien von uns machen.
Das stimmt. Außerdem schauen wir natürlich noch auf unsere Investmentideen diese Woche.
Und zu guter Letzt, wie immer, gibt es den Ausblick. Das alles kostenlos, aber nicht umsonst. Marcel, wie geht es dir heute hier zum Donnerstag, dem 25. Januar, 16.16 Uhr?
In unserer Folge 224. Wir haben heute schönes Wetter, das erste Mal seit langem. Ich freue mich tierisch darüber, dass es endlich wieder mal normales Jackenwetter ist und nicht mehr hier eingepackt bis zum Getno. Und ich freue mich vor allem auf unser Thema heute, denn Dividendenwachstumswerte sind so einer meiner Lieblingspositionen im Depot.
Ja?
Ja, absolut.
Ich dachte immer Tech.
Tech, aber gepaart natürlich auch, ich sag mal gerade Paycom Software zum Beispiel, die erst eingeführt haben, eine Dividende und dann eben stetig steigern kann, das mag ich ganz besonders sehr.
Würdest du sagen, also du hast ja früher nicht so sehr auf Dividenden geachtet, dass du jetzt mehr und mehr auf Dividenden achtest?
Ich glaube, das kommt automatisch, wenn man sehr auf Qualität geht, klar, man hat, das Lastige am Tech bleibt trotzdem noch bei mir, aber nach und nach irgendwann werden alle irgendwo mal eine Dividende auszahlen und dann sieht man natürlich auch, wie die Dividenden wachsen werden und das kann ich auch schon bei einigen mitbringen heute auch, die auch, ich sag mal, die ich schon länger habe im Depot und dann trotzdem immer ihre Dividende erhöht haben. Das sieht man natürlich auch immer mitwachsen.
Das Schöne ist ja tatsächlich auch, wenn ihr diesen Podcast hier auch immer mitverfolgt. Nächste Woche zum Beispiel wieder Depotrückblick. Da sprechen wir natürlich auch wieder über die Dividenden, die wir erhalten haben. Und heute gibt es natürlich wie immer spannende Spekulationen, spannende Investmentideen. Und dieser Podcast wäre natürlich nichts ohne eine Dauerwerbesendung zu sein. Siehst du, ich muss es noch lernen. Und wir haben heute zwei Werbepartner mit dabei. Als allererstes Rockets. Und da gibt's sogar eine Straße, in die man investieren kann, in die Uhlandstraße 77 in Berlin in Charlottenburg. Und ich finde, da hat man wieder so ein bisschen was zum Greifen, weil jetzt könnten alle Leute, die in Berlin wohnen, einfach mal in die Uhlandstraße 77 fahren und sich dieses Projekt anschauen. Hier gibt es 11,5% Zinsen. Über eine Laufzeit von 2 Jahren, 119 Personen haben schon investiert. Sie suchen 750.000 Euro, bereits investiert sind 160.700 Euro. Sieht eigentlich ganz gut aus. Was haben Sie vor? Neubau, Sanierung, Gewerbefläche und Tiefgaragen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und dazu gibt es noch ein 2% Inflationsbonus on top. Also, ja. Ich finde es cool und ich finde das Schöne ist, das ist ja auch so ein bisschen Investieren zum Anfassen auch, ja. Also wenn man da in der Nähe wohnt, kann man sich das alles mal anschauen. Viele weitere Sachen gibt es natürlich auch noch in Wien, aber auch in Ratzenburg bei Lübeck, da war ich auch schon mal. Und ziemlich cool. Man kann aber auch grün investieren über die Green Rocket, aber natürlich auch über die Line Rocket in mittelständische Unternehmen. Wir decken natürlich hier, muss man auch ehrlich sagen, unsere Immobilieninvestments ab.
Genau, wir haben ein Dashboard, was wir hier sehen können. Wenn wir da draufgehen, haben wir unseren Kontostand. Das heißt, das sind schon die Zinsen, die zurückgekommen sind oder auch die Einlagen.
30.
Also hier kam immer wieder was zurück, auch Return quasi. Also lohnt sich schon, muss man auch breit streuen. Das muss man vielleicht vorwegnehmen, auch nur auf ein Portfolio zu wechseln oder auf ein Projekt zu investieren und zu setzen, ist natürlich auch hier ein Fehler. Deswegen schön breit gestreut und dann damit eine gewisse Sicherheit mitbringen.
Aktuell sind wir oder wir haben schon insgesamt 5.050 Euro veranlagt und wir haben bereits erhaltene Erträge 312 Euro und 3 Cent. Marcel, ich würde sagen, wir packen den Link zu eurem neuen Rockets Portfolio in die Shownotes und jetzt genießen wir es und lauschen dir und deinen Quartalszahlen.
Ja, genau. Also alle Quartalszahlen, die wir oder die eingehen und die wir für relevant halten, sind natürlich auch bei Instagram auf unserem Kanal auch immer wieder sichtbar als Story. Die versuche ich dann hier auch immer wieder aktuell mit
das
beizutragen.
Machst du sehr gut.
Ich gebe mir immer Mühe. Klappt natürlich nur dann, wenn man arbeitstechnisch nicht ganz so viel zu tun hat.
Und wir haben jetzt auch Reels tatsächlich zu Community-Depots. Kommen sehr gut an. Deswegen, wenn du dein Depot mal ganz anonym bewertet haben möchtest auf TikTok und Instagram, schreib uns, schick's uns und wir packen es anonym in ein Reel, also folgt uns auch da. Wichtig ist natürlich, beachtet unseren Disclaimer, weil in einige der Aktien, über welche wir heute sprechen, das sind natürlich alles nur Ideen, findest du auch nochmal in den Shownotes. Da sind wir auch selber investiert und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass die Aktienkurse steigen, was nicht bedeutet oder eine Aufforderung zum Kauf oder eine Beratung zu einem Wertpapier sein soll. Aber die erste Aktie, muss ich dir wieder sagen, finde ich ziemlich geil.
Ja, absolut. Ja, das kann man so sagen. Ich investiert bin. Ist ja gerade aktuell die Zahlenflut. Das heißt, wir haben ja wirklich eine Quartalszahl nach der anderen von so vielen Unternehmen, die jetzt berichten. Also hier können wir nur ein paar rauspicken. Ich habe ASML mitgebracht, einfach schon deswegen, weil hier ein unerwartet starkes Schlussquartal nochmal für Auftrieb sorgt. Und auch, ich sag mal, die Presse davon begeistert ist. Das letzte Quartal oder davor, das Q3 in 2023, war ja etwas mit Bedenken behaftet, weil die Aufträge zurückgegangen sind. Das heißt, der Auftragseingang war nicht mehr ganz so üppig, wie es mal war. Und da wurde ja schon gesagt, naja, die Halbleiterbranche, vielleicht fängt die an, ein bisschen zu stagnieren wieder. Und so langsam kommt vielleicht so die Zyklik zum Spiel. Aber jetzt im Q4 wurden nochmal neue Rekorde erreicht. Der Auftragseingang hat sich verdreifacht im Vergleich zum Q3. Neue Aufträge in Höhe von 9,2 Milliarden Euro stehen aktuell bei ASML in den Büchern. Das wird also jetzt dieses Jahr, ja, ich sag mal, auch begegnet und gemacht. 5,6 Milliarden davon auf die neueste EUV-Technologie. Das sind im Prinzip die besseren, neueren Maschinen, die auch für die High-End-Chips zur Produktion dastehen. Und sie sind ja ein Quasi-Monopol aus den Niederlanden. Und der Umsatz in dem letzten Quartal mit 7,2 Milliarden Euro sehr, sehr stark. Bruttomarge mit über 50% oder 51% sogar wieder sehr beachtlich. 2024 soll es ähnlich stark sein wie 2023. Man möchte aber 2024 eher für das Wachstum in 25 schon mal vorbereiten. Das heißt, man hat zwar starke Zahlen, tritt aber auch gleichzeitig so ein bisschen konservativ auf die Bremse und sagt, okay, wir müssen das mal schauen, wie es so läuft. Vor allen Dingen möchten wir dieses Jahr alles so positionieren, dass wir nächstes Jahr noch mehr ausliefern können und damit noch mehr verdienen können.
Das ist eigentlich immer so schön, ja. Das sind diese Übergangsjahre, die das Management dann immer so schön benennt.
Wobei es hier nicht so genannt wurde, weil es trotzdem noch ein sehr gutes Jahr sein wird. Plus es wird halt nicht im Wachstum sehr viel stärker. Es soll so ähnlich werden wie 2023.
Soll 25 besser werden als 24.
Das wiederum ja. Mhm. Und das ist ja natürlich, ich sag mal, auch immer diese Aussicht, ne, dass man hier auch langfristig denkt, dass man hier verantwortungsvoll losgeht und nicht sagt, oh hier, das wird ein Riesenjahr und nächstes Jahr dann oder dieses Jahr dann doch wieder den nächsten Quartalszahlen zur Überraschung beitragen. Im negativen
Aber
Sinn gefällt mir.
Das ist natürlich immer das Interessante. Alle wissen ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und jetzt wird wahrscheinlich schon die Zukunft eingepreist. Ich habe gerade mal reingeschaut. Ich bin schon alleine in Year-to-Date 13%. Unfassbar. 13% im Plus in 3 Wochen.
Ja, genau. Also die Aktie ist natürlich durchgestartet, das muss man genauso sagen. Also an dem Tag, wo das rauskam, waren es tatsächlich 10%. Jetzt aktuell sind es wieder 3%. Also es zieht an. Da muss man schon mal lobend erwähnen. Dann gab es noch eine Dividendenerhöhung von 3,6%. Nicht üppig, aber wie ich finde, vernünftig bei dem, was auch, ich sag mal, an Wachstum sowieso schon da ist. Das heißt, die Anleger können sich nicht beschweren über Renditen oder ausbleibende Renditen. Ich glaube, wir beide bleiben investiert.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich so der Top-Pick Halbleiter und mal aus Europa, ASML. Ich bin ja noch bei Broadcom investiert. Du hast ja Broadcom nicht, dafür hast du ja Visa im Depot.
Ja.
Nicht Visa, Visa hast du auch. Nvidia.
Ja.
Mein Gott.
Ja. Genau, Nvidia, aber auch noch andere, die natürlich von dem ganzen Thema KI und Chips da profitieren. Ganz anderes Thema, ganz andere Branche, Johnson & Johnson. Hier hat man das zweite Quartal berichtet nach der Kenvue-Abspaltung. Nochmal für alle, die Kenvue-Abteilung, das sie jetzt an die Börse gebracht haben, ist im Prinzip das Konsumgütergeschäft, was man da, ich sag mal, auf eigene Beine gestellt hat, weil das bisher immer sehr bremsend war und das Aktuelle, was jetzt noch dabei ist bei Johnson & Johnson, ist das Medizintechnik-Segment und Pharma.
Und beide, Biotech natürlich ist da auch.
Pharma, Biotech ist aber, genau, das ist zusammengehörend, aber ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Thema oder ja, wenig wichtiger Punkt. Und beide Sektoren sehr, sehr stark gelaufen und man merkt jetzt auch, dass sie besser wachsen als noch mit dem Konsumgütergeschäft. Das merkt man einfach auch in der Prognose zum Beispiel. Die wurde bestätigt mit 5-6% Umsatzwachstum, soll es dann auf 88 Milliarden Dollar gehen nächstes Jahr. Das vorangegangene Quartal jetzt, das Q4, war sehr stark und hat deutlich die Ziele erfüllen können oder auch übererfüllen können. Und was ich auch spannend finde, ist, dass das Umsatzwachstum, wie schon gesagt, 5-6%, aber der Gewinnwachstum 7%, deutlich höher als Umsatzwachstum, auch immer nochmal ein Mehrwert. Und das, muss man sagen, ist zeigt, Stärke.
Wie effizient man ist, ja. Aber natürlich auch zum Beispiel Auswirkungen von Aktienrückkäufen. Ja,
ja genau. Beim Gewinn hat man zwar übertroffen so ein bisschen, aber da waren vor allen Dingen auch, man hätte mehr übertreffen können, wenn man nicht so viele Strafzahlungen hatte. Also es gab noch ein paar Sachen, die im Nachgang
die natürlich geklärt werden müssen.
Mussten tatsächlich mit einigen üppigen Zahlungen nochmal geklärt werden. Gerade in den USA sind ja einige Klagen bei Johnson & Johnson noch drin. Aber das wird so systematisch beiseite gelegt und hier sieht man halt, dass es nicht so enorm stark schlimm ist offensichtlich im Bereich der finanziellen Sachen, dass man hier auch damit planen kann und trotzdem noch die Ziele übertreffen kann.
Schöne Aktie. Also absolut. Ist für mich auch so ein Basisinvestment. Und sie haben ein AAA-Rating, ja?
Ja.
Also es gibt wenige Unternehmen, ich glaube nur noch Apple und Microsoft haben eins, die ein AAA-Rating auf der Welt haben. Also die gehen zur Bank und die Bank sagt, komm.
Nimm alles,
was du willst und hier, gib mir wenig Zinsen
Hemd.
Dafür.
Mein letztes Hemd. Totgesagte leben länger. Netflix.
Oho.
Netflix ist einer, der dazu passt, zu diesem Spruch. Ich glaube, es war noch nicht lange her, Philipp, da haben wir auch immer diskutiert, wie die Zukunft von Netflix aussehen könnte, als Netflix vor allem am Boden lag, ne? Nachdem wirklich ausbleibende Neuabonnenten, diese Nach-Corona-Geschichte, ne? Wo ich sag mal, diese Welle der Neuabonnenten dann abgeebbt ist, weil man natürlich das Wachstum nicht von Corona, weil nicht mehr alle zu Hause waren, beibehalten konnte. Und nun ist es wieder Realität. Die Zahlen waren hervorragend. Der Umsatz lag deutlich über den Erwartungen, hat ein Wachstum von 12,5%, also wieder schön zweistellig. Die Mitgliedschaften sind um 13,12 Millionen Abonnenten gewachsen. Das ist schon eine ziemlich üppige Zahl und auch Rekord seit der Corona.
Account-Sharing-Bann sei Dank.
Genau, ja, absolut. Aber es funktioniert halt und genau das war ja eigentlich auch das Ziel dahinter. Ne? Die Q1-Prognose für das jetzt laufende Quartal, Umsatz von 9,24 Milliarden US-Dollar und auch hier im Gewinn soll man ordentlich dastehen. 13% Umsatzwachstum würde das bedeuten. Und man hat vor allen Dingen einen sehr starken freien Cashflow erwirtschaften können mit fast 1,6 Milliarden Dollar. Und die Aktie ist direkt nach der Bekanntgabe der Zahlen um 10% nach oben gegangen. Sie sind schon recht nahe des Allzeithochs. Netflix. Ich bin ehrlich gesagt auch als Kunde immer wieder irgendwie begeistert, was sie dann plötzlich wieder für neue Sachen mit reinholen. Da schaue ich
Hast
mir.
Hast du einen Serientipp?
Ein Serientipp, es gibt aktuell sehr viel. Ich gucke tatsächlich auch einige Sachen an, jetzt zum Beispiel den Spin-off von Haus des Geldes.
Hast du schon geguckt?
Habe ich schon geguckt, ist gut. Hervorragend, super gemacht.
Besser als die, oder?
Genau, ich fühlte mich genauso gut unterhalten wie schon bei den normalen. Also man sieht, sie machen sich Gedanken und es sind auch wirklich tolle, schlüssige Sachen. Ja. Aber der Algorithmus erkennt natürlich auch, was mir gefällt und was nicht. Insofern finde ich die Vorschläge auch immer sehr, sehr klug. Deswegen bin ich auch gern Kunde.
Die Aktie ist heute Werbung. 12% im Plus.
Ja, genau. Ne? Ist im Prinzip weiterhin sehr stark am Laufen. Und was Netflix ist, auch am zweiten, heute sind sie nur noch 1,5% im Plus. Sie waren gestern 12%. Und
falsch an.
Genau, das ist im Prinzip jetzt nochmal weiter angestiegen. Sie laufen jetzt erstmal Richtung Allzeithoch, Richtung 600, 700. Also auch noch ein bisschen Raum, die sie steigen können und dann wird sich zeigen. So, und die Netflix-Phase, die wir angesprochen hatten, wo dann viele sehr pessimistisch waren, die kommt jetzt bei Tesla gerade wieder. Ja, also es ist immer so ein Rauf und Runter der Emotionen, ne, wo alles Mist, sagen jetzt die ersten. Licht und Schatten im abgelaufenen Quartal. Ich fange mal mit dem Schatten an. Ja, gewinnseitig ist man nicht ganz so stark gewesen wie erwartet. Auch umsatzseitig lag man ein bisschen unter den Erwartungen. 3,5% auf Jahresvergleich im letzten Quartal ist jetzt kein üppiges Wachstum, aber hat auch Gründe. Und hier hat man vor allen Dingen die höheren Investitionen im Fokus. Die waren knapp eine Milliarde höher als erwartet. Dafür war der Free Cashflow auch eine Milliarde mehr als erwartet. Also auch das hat wiederum als Licht auf der anderen Seite gegolten. Man hat liquide Mittel, Zahlungsmittel, Äquivalente und auch Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Dollar, die man eigentlich relativ schnell zur Verfügung hätte. Das heißt, die Kasse ist auch schön gefüllt. Und man produzierte und lieferte auch genug Fahrzeuge im Soll aus. Also das, was man sich als Ziel gesetzt hat Anfang 2023, ist am Ende auch aufgegangen. Nun, das wichtige Thema eigentlich, wie immer, du hast vorhin schon gesagt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt.
Ja.
Und das sind die Aussichten. Und hier fand ich es sehr spannend. Ich habe mir den Call mal komplett durchgelesen auch. Das Wachstum der Fahrzeugherstellung an sich wird dieses Jahr eher weniger wachsen. Also man wird nicht so diese Wachstumsrate haben wie 2023, man wird weniger herstellen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die neuen Plattformen der nächsten Generation implementiert werden in den jeweiligen Werken und das wird zu bewussten Stillständen kommen, natürlich, weil man ja erstmal dieses Werk umbauen muss. Und das wird es einige geben. Diese neue Plattform wird die Herstellung von Autos revolutionieren, Zitat. Also hier wird man deutlich effizienter arbeiten können. Außerdem, aber
sie sind ja doch eigentlich schon sehr sie, effizient,
aber das
oder?
Sieht eigentlich immer diese Innovation, die Elon Musk mit seinem Team nachher vorantreibt, dass sie eben, obwohl sie State of the Art produzieren schon und damit auch, ich sag mal, relativ kostengünstig, nochmal eine Idee weitergehen. Ja, nächstes Jahr soll ja auch der nächste, ja, das nächste Modell rauskommen. Mal schauen, was es wird. Ja, einige sagen Crossover, manche sagen ein Kleinwagen. Das, wer weiß es, ne, ist noch nichts Konkretes, aber da kann man zumindest schon mal sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Die Produktion des Cybertrucks wird in diesem Jahr hochgefahren, denn die Nachfrage nach dem Cybertruck sei laut Elon Musk aus dem Ruder gelaufen und das glaube ich ihm ganz gerne. Bloß das muss man erstmal alles bedienen können mit diesen Bestellungen nicht ganz ohne. Sicherlich auch auf der Kostenseite nicht ganz uninteressant. Ein Zitat vom Unternehmen selber: Während wir weiterhin Innovationen umsetzen, um die Herstellungs- und Betriebskosten zu senken, also sprich einmal hier die Straße, die sie neu bauen, gehen wir davon aus, dass unsere hardwarebezogenen Gewinne im Laufe der Zeit mit einer Beschleunigung der KI, Software und flottenbasierten Gewinne einhergehen werden. So das Unternehmen. Also sprich, sie werden auch die KI nutzen, die sie ja selber entwickelt haben. Sie sind ja sehr schnell vorangegangen mit ihrer KI, um die Plattform direkt selbst natürlich zu verbessern für sich, aber eben das ganze Thema auch zu lizenzieren. Also es kann auch sein, dass dann irgendwann, keine Ahnung, General Motors kommt und sagt, wir würden gern eure Plattform lizenzieren. Dann sind die da schon auch wieder mit dem neuen Geschäftszweig unterwegs. Elon Musk ging auch nochmal auf diesen Roboter ein, den Optimus. Der könnte das größte Unternehmen aus dem Unternehmen Tesla werden. Auch interessant, was das alles noch einhergeht. Diese sind schon ziemlich spannend, wenn man so sieht, was sie alles so können. Ist das schon irgendwie ganz interessant, gerade auch als unterstützende Maßnahme in verschiedensten Betrieben oder wo auch was, Eintöniges gebaut wird. Die Aktie dann knapp 10% im Minus, zeitweise auf die $185. Das ist eine wichtige Unterstützung. Die könnte durchaus halten. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als wir damals zusammen angefangen haben. Da war die Aktie mal bei $180. Das war natürlich noch 2-3 Mal ein Aktiensplit dazwischen, aber es waren auch wieder diese Marke.
Was ich ganz interessant finde, ich habe jetzt mal hier auch die Präsentation offen. Also sie wachsen eigentlich in allen Bereichen, aber wo sie weniger Wachstum haben, ist bei den Batterien und Solarpanelen, also das Solar Roof. Bin mal gespannt.
Könnte auch vielleicht mit einhergehen mit Enphase Energy und Solar Edge, die natürlich auch das gleiche Thema haben jetzt, ne? Wo es einfach da, ich sag mal, aus makroökonomischen Gründen zu einem Wachstumsstillstand kommt.
Und er will ja jetzt, wie viel? 25% der Firma haben. Ja, hat er ja gesagt, weil sonst irgendwie würde er woanders KI entwickeln. Naja.
Ja, da ist natürlich auch mal viel Geräte drin, aber as am Ende, always. Er hat wieder geliefert. Muss man auch sagen, das Jahr ist um, er hat geliefert und das muss man auch einfach ihn auch zugute halten, klar.
Wir haben ein Problem, was irgendwie nicht mehr so wirklich adressiert wird, tatsächlich. Und nach der Prognose des Statistischen Bundesamts fehlen bis 2049 zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte. Das ist enorm viel. Und über diese Statistik wollte ich einmal kurz mit dir sprechen, weil ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Wir hatten es schon gerade mit Tesla, mit Robotern etc., was sich hier auftut. Und ich glaube, man sollte sich hier frühzeitig positionieren, um von einem langfristigen Trend, der gar nicht so deutlich ist, aber der so schleichend kommt, um langfristig zu profitieren. Und Marcel, ich habe 4 Investmentideen dazu heute einfach mal mitgebracht, sowie einen ETF. Also erstmal, was brauchen alte Menschen, wenn ihnen die Zähne ausfallen? Implantate. Und da kann man natürlich sprechen über die Aktie von Straumann, ja, großer Implantathersteller, schöne Margen, so ein Geschäft. Dann gibt es natürlich auch noch, du hast es, glaube ich, mit reingeschrieben, Striker.
Die Gelenke, genau. Die Gelenke. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ja.
Otis. Ich glaube tatsächlich, es wird mehr Aufzüge und mehr Rolltreppen geben.
Mit Sicherheit, ja.
Da könnte auch Krone natürlich, könnte man sich auch anschauen. Aber, wie gesagt, ich bin bei Otis investiert, deswegen
hast du natürlich Otis mitgebracht.
Star Surgical, Augenheilkunde, auch nochmal ganz interessant. Und aus Deutschland Carl Zeiss Meditec. Ist ja auch im Bereich der Augenheilkunde dabei.
Ja.
Und wir sehen auch hier alle, die uns jetzt per Video zuschauen, es gibt auch einen ETF, den iShares Aging Populations von, von iShares, ja, also von BlackRock. Und dieser ETF hat in 3 Jahren gerade mal 3,64% gemacht, in 5 Jahren 28,17%, kostet 0,4%.
Und was sind da die größten Positionen?
Die größten Positionen schauen wir uns gerade mal kurz an. Hatte ich gar nichts auf dem Schirm. Cytokinetics, schon mal gehört?
Wie geschrieben?
Cytokinetics.
Nee, nie gehört.
Dann auf Platz 2, das finde ich halt auch mal cool. Ich finde, da kann man sich ein paar Investmentideen rausholen.
Immer.
Auf Platz 2, Immunogen. Auch noch nie gehört.
Ja, doch, den habe ich schon mal gehört, ja.
Dann haben wir Neurosign Bioscience auf der 3. Ja. Auf der 4 die Ava Securities Group. Dann auf der 5 die UBS. Dann haben wir die Swedish Orphan Biovitrum, Biovitrum. Dann die Expedia, weil wahrscheinlich die alten Leute immer reisen. Hm. Apollo Global. Also ich glaube, man könnte sich hier ein paar Sachen raussuchen. Wichtig ist natürlich, der ist sogar physisch, ja, also das ist tatsächlich, das sind dann auch die Aktien, die diese, die dieser Betreiber, also in diesem Fall iShares, kauft. WKN A2A NH1 und ich würde sagen, den Link, Marcel, packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, aber finde ich eigentlich ein spannendes Thema.
Und ja.
Insgesamt,
klar, ja.
Aktienpositionen in diesem ETF 337.
Okay, also schon breit gestreut, kann man sagen. Das Thema alternde Gesellschaft oder demografischer Wandel ist natürlich enorm wichtig auf vielen Ebenen. Das geht bei Pharma los, bei Implantaten und Co.,
genau.
Bei Gelenken und so weiter. Also Bequemlichkeit, Reisen und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, damit kann man sich im Depot schön aufstellen. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Unternehmen, gerade der ganze Pharmasektor eigentlich.
Und weißt du, was mir auch an diesem ETF gut gefällt? Der Anteil der Top 7 ist gerade mal 7,07%.
Ja,
also hier ist man wirklich
kein Klumpen.
Breit gestreut, ja.
Die chinesische Wirtschaft, die schwächelt weiter, lieber Philipp. Und hier kann man vielleicht nochmal kurz abholen. 2019 war das, glaube ich, so, als dann die ersten Gewinne wie verstaatlicht wurden, als der Staat gesagt hat, hier, wir geben jetzt so eine Sonderabgabe im Gewinn, Alibaba, die kompletten Gewinne.
Erstmal wurde das Tencent, der Börsengang von der Ant Financial Group verboten. Damit,
das stimmt,
das war eigentlich so der Anfang vom Ende.
Das stimmt, aber das war noch nicht unbedingt, damit ging es auch los, aber vor allen Dingen diese verstaatlichten Gewinne waren natürlich so das Thema, wo wir dann gesagt haben, also ich dann zumindest, du warst, glaube ich, nicht investiert, ich habe meine letzten chinesischen Aktien auf den Markt geworfen. Ich wollte die nicht mehr halten, ganz einfach aufgrund dessen, weil ich mich als Investor natürlich darauf verlassen muss, dass das Unternehmen, was es erwirtschaftet, auch am Ende für die Aktionäre erwirtschaftet, ne, oder für die Eigentümer des Unternehmens. Und wenn man hier einfach mal schön Gewinne verstaatlicht, seitdem muss man sagen, sind die Aktien nicht mehr auf die Füße gekommen. Ganz einfach auf den Grund, weil Vertrauen der Anleger fehlt. Und wenn keiner eine Aktie kauft, können die Aktien nicht hoch. Und jetzt habe ich schon viel vorweggenommen, aber die chinesischen Regulierungsbehörden haben sich gedacht, Mensch, Regulierung kann man nur mit Regulierung bekämpfen, so wie es in Berlin ja letzten Endes mit dem Wohnungsmarkt genauso ist, ja, mit dem Immobilienmarkt. Und das ist natürlich immer so das Klassische. Und jetzt möchten die Behörden hier die marktwirtschaftlichen Kräfte ankurbeln. Weil man ja auch, ich sag mal, die ganzen Investitionen aus dem Ausland nicht hat, denkt man sich, gut, ich könnte ja auch einfach selbst Geld in die Hand nehmen, mach ja einen großen, milliardenschweren Wirtschaftsfonds und nenne den Stabilisierungsfonds in Höhe von 2 Billionen Yuan. Und werde damit einfach Aktien kaufen. In China aber, also nicht direkt an der US-Börse von Alibaba und Co., sondern eben direkt in China an den chinesischen Börsen. Und hier sind noch weitere Maßnahmen, die zu treffen sind. Aber ich habe auch noch mal einen aktuellen Stand mitgebracht. Alibaba, der Klassiker. Ne? Die hatte ich sehr lange, habe die dann tief im Minus verkauft. Aber im Vergleich zu dem, wo es jetzt steht, habe ich es noch, ich sag mal, das Beste rausgeholt. Denn sie war mal bei $300 und jetzt mittlerweile $70 bis $80 dort in diesem Pendeln sie rum, obwohl ja auch Jack Ma jetzt schon nachgekauft haben soll, ob er das jetzt freiwillig gemacht hat oder nicht, ist ja die andere Frage. kann ja auch sein, dass da gewisse Kräfte irgendwas mit im Hintergrund spinnen. Baidu, $100 bis $110, war damals auch schon mal auf diesem Kurs. Seit 2011 ist da nichts passiert. Tencent ist bei $33, das auch traurig ist, seit 2018 da nichts passiert, außer mal kurz ein Auf und Ab. Und Baozun, auch immer mal Gegenstand in unseren Formaten gewesen, beim Aktiencheck damals oder auch beim Chartcheck, mittlerweile noch bei $2,30, also fast schon ein Penny-Stock statt den $30, die es damals waren. Also hier sieht man auch, wie diese Aktien weiter verfallen und es ist einfach weiterhin unattraktiv bleiben für den normalen Anleger, weil man eben A, nicht die Aktien hat, größtenteils, also bei den meisten davon, und B, einfach nicht darauf vertrauen kann, dass das ein freies oder dass diese Unternehmen frei in ihrer Entscheidung sind, was sie mit ihrem Kapital anstellen, was sie mit ihren finanziellen Ressourcen machen. Und das kann ich immer nur wiederholen, Finger weg, Finger weg, Finger weg, egal was die Maßnahmen sind und vor allen Dingen auf die Wertung gar nicht achten. Die Bewertung ist deswegen so günstig, weil das Vertrauen der Anleger fehlt.
Ganz wichtig, man sollte sich nichtsdestotrotz nicht von den Emerging Markets abwenden. Da ist ja China rausgeflogen.
Ganz wichtiger Punkt, ja klar.
Und auch dazu, ich bin heute ist mein ETF-Tag, habe ich noch einen ETF mit dabei, nämlich den iShares MSCI Emerging Markets ex China.
Ja.
Tracking-Differenz, ja, das ist ja wirklich die tatsächliche, der Rendite-Spread zwischen Nachkosten, zwischen dem, wie er sich entwickeln soll, der ETF, und natürlich auch dem Index, den er versucht abzubilden, 0,13%. Der Anteil der Top 10 sind 31,11%. Und das Coole ist, der hat knapp 9,32% in einem Jahr gemacht.
Welche Unternehmen sind da drin?
Und da ist die Allokation, finde ich, ganz interessant. Punkt 1, Taiwan Semiconductor. Okay, ja, Taiwan ist auch mit 22% fast dabei. Aber auf Platz 1 mit 23,76% aller Aktien ist Indien.
Ja.
Dann auf der 3 haben wir Südkorea. Auf der 4 haben wir Brasilien, Saudi-Arabien, Südafrika, Mexiko, Indonesien, Thailand. Und da sind dann auch noch Unternehmen in den Top 10 dabei, wie zum Beispiel Samsung, Reliance Industries, Infosys, Ichi Bank, Sky Hings, also auch Halbleiter aus Südkorea, eine Bank noch aus Indien. Finde ich eigentlich einen doch spannenden ETF, der, wie ich glaube, in einem schönen breiten ETF-Portfolio, wenn man den MSCI World bespart, könnte man den eigentlich noch mit dazu nehmen.
Genau, ja, gerade auch die Emerging Markets.
Man hat 23 Schwellenländer noch mit dabei und da ist natürlich auch, die Menschen wollen sich entwickeln.
Naja, und es gibt ja auch, ich sag mal, ordentliche Tendenzen für Wachstum, gerade auch in vielen anderen Ländern, die eben außerhalb von China sind. Und deswegen, absolut, bin ich völlig bei dir. Soll man nicht verwechseln, China ist nicht Emerging Markets.
Ich würde vorschlagen, auch den packen wir nochmal in die Shownotes. Und jetzt kommen wir zu Meyer Burger. Du hast ihn, glaube ich, ja auch damals, den CEO bei Markus Lanz, gesehen.
Ja, das stimmt, ja.
Und sehr imposant. Und am Ende kann man natürlich sagen, ja, wer frech ist, kommt weiter. So ein bisschen, also der Solarmodulhersteller Meyer Burger droht mit der Schließung seiner deutschen Produktion. Und der Wirtschaftsminister Robert Habeck macht der Branche nun Hoffnung auf Hilfe gegen die chinesische Billigkonkurrenz. Habeck sagte beim Handelsblatt Energiegipfel ganz klar und deutlich, man sollte mindestens einen Teil des Fertigungswissens in Deutschland halten. Das wäre für mich ein Grund, da in den Markt einzugreifen. Ja, hallo. Mit betroffenen Unternehmen sei man deswegen aktuell im täglichen Austausch. Es geht darum, die 10% Solarpanels, die nicht aus China kommen, zu halten, sodass wir bei der technischen Entwicklung mitreden können. Das Unternehmen Meyer Burger kommt aus der Schweiz, ja, und gehört zu den letzten Vertretern der europäischen Solarindustrie. Vergangene Woche hat der Hersteller angekündigt, die Schließung seiner deutschen Fabriken vorzubereiten, weil man unter den aktuellen Marktbedingungen nicht gewinnbringend arbeiten kann. Und man kann dem CEO eigentlich nur gratulieren. Er treibt seine Aktie voran. Die Aktie hat in den letzten 5 Tagen 55% zugelegt, ist immer noch ein Penny-Stock. Ich weiß gar nicht, wo sie gerade heute steht.
11 Schweizer Franken, 0,117 Schweizer Franken.
Also
bitte Finger weg. Ne?
Also ist hochspekulativ, das ganze Ding.
Katastrophal.
Und, ne? Und finde ich aber interessant, dass wir bereit sind, ein Schweizer Unternehmen auch jetzt auch noch hier in unsere breiten Arme der Steuerzahler einfach mit aufzunehmen. Und Marcel, meine Spekulation heute, ja. Meyer Burger wird Ende des Jahres über 50 Schweizer Franken Cent stehen.
Okay.
Der Robert wird sie retten.
Ja, ob das anhält, also habe ich, ja, okay, also schreib's gern hin, ich glaube nicht daran. Ich denke, hier wird man noch das stupid German Money mitnehmen im Zweifel und ja, dann sind dann die Investoren die Gelackmeierten.
Über 50.
Klassisch.
0,5
Euro.
Schweizer Franken.
Schweizer Franken.
Ja, ja. Okay. Wenn, dann gehen wir in der Landeswährung.
Ja, mit Euro wärst du ein Tücken eher gewesen oder näher dran.
Nee, ich bin da bin ich schon
fair.
Da
bist du schon fair, okay.
Bin ich also, Bruder.
Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also, also wenn ein Wirtschaftsminister nichts von Wirtschaft versteht, dann ist das wieder ein schönes, prädestiniertes Beispiel für genau das, was er eben nicht kann. Denn wenn man solche Äußerungen gibt, weiß ich nicht. Also vom Pareto-Prinzip nie was gehört wahrscheinlich, ne? Dass man jetzt die letzten 10% hier irgendwie retten will mit irgendwelchen Geldern. Irrsinnig, wenn es der Markt nicht trägt, warum soll man es als Staat tun?
Ich frage mich, wie die Schweizer das sehen.
Ja, die lachen sich kaputt.
Also unsere Eidgenossen.
Ja, die lachen sich kaputt, weil die verstehen halt den Markt noch, ne? Und da muss man schon sagen,
Wahnsinn.
Ja, es ist eigentlich schon fast, mir fehlen eigentlich schon die Worte. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, ne? Also es ist wirklich einfach nur traurig zu sehen, wie schlecht man Verstand oder wie wenig Verstand von Wirtschaft man haben muss, um solche Aussagen zu treffen. Wieder mal.
Ja.
Das ist schon sehr traurig. Und,
ich wollte dieses Jahr weniger spekulativ jetzt hier meine Spekulationen machen und jetzt hau ich hier wieder einen raus. Ja,
ja, das stimmt. Wo es auch nicht so rosig lief die Woche und das kam, wäre mir gar nicht aufgefallen, weil es ein Unternehmen ist, was sich überhaupt nicht in meinem Aktienhorizont befindet und aber eigentlich ja sonst ein relativ stabiles Unternehmen war. ist ADM oder sprich ausgeschrieben Archer Daniels Midland, die unter Druck geraten sind diese Woche mit 25% Kursrückgang. Das ist der größte Tagesverlust seit 1929, lange. Fast 100 Jahre hat man so einen Absturz nicht erlebt. Und der CFO wurde nämlich beurlaubt und die SEC, die prüft die Buchhaltungspraktiken des Unternehmens, die in einem gewissen Sektor Unregelmäßigkeiten aufzeigten. Die Gewinnprognose wurde für das laufende Geschäftsjahr auch direkt mal noch gesenkt, denn die ADM-Nahrungssparte, die ist ohnehin unter Druck, denn die Fleischalternativen wuchsen nicht mehr so stark, ja, weil die Leute natürlich Inflation, ne, die ganzen alternativen Sachen, Soja und Co. sind alle teurer als, ich sag mal, das billige,
kannst du selber fressen.
Als das billige Fleisch von Tyson Foods. Und es ist natürlich ganz normal, dass jeder an seinen Geldbeutel denkt. Das ist ja ganz logisch und deswegen hat man da eh schon Probleme.
Dass das ganze Thema so, man könnte ja, was weiß ich, weil, also ich glaube, die Leute sparen erst beim Essen, bevor sie zum Beispiel mit Süchten aufhören.
Ja, na klar.
Glücksspiel.
Ja, selbstverständlich.
Drogen.
Ja. Denn das Leben ist zu kurz, um das an allen zu sparen. Das Leben
ist zu kurz.
Da ist niemand so rational. Und die paar, die es moralisch so sind, die werden den Markt nicht bewegen. Ne? Und dann gab es noch einen großen Ausfall einer großen Sojaverarbeitungsanlage. Das hat dieser Sparte auch schon nicht gut getan. Und nun muss jetzt erstmal das wahre Ausmaß dieser Bilanzunregelmäßigkeiten festgestellt werden, erforscht werden. Seit wann die überhaupt stattfinden, auch das ist nicht ganz klar. Und deswegen hatte man schon zuletzt das Aromen- und Lebensmittelgeschäft gestärkt, um hier weniger zyklisch zu sein, um die Rohstoffschwankungen auszuhalten. Und ich würde hier ganz stark davor warnen, zu kaufen. Bilanzunregelmäßigkeiten sind keine gute Geschichte. Das
kennen wir doch irgendwo.
Und ja, das stimmt.
Meine Damen und Herren, wir wissen nicht, wo 1,9 Milliarden Euro
Ja gut, das sind ja keine Unregelmäßigkeiten, das war ja komplett durch, aber auch andere Beispiele von Unregelmäßigkeiten in der Bilanz wurden sehr stark abgestraft und haben teilweise auch zu keiner Erholung mehr geführt. Hier muss man wirklich vorsichtig sein. Würde ich nicht annähernd auf die Idee kommen zu investieren, egal wie gut das Geschäftsmodell ist, wenn sowas im Raum steht. Vor allem, weil die SEC da gar keinen Spaß versteht. Also die sind ja nochmal stärker als unsere deutschen Regulierungsbehörden, wenn es um solche Sachen geht. Also aufpassen, nicht kaufen, bitte.
Ich glaube trotzdem, dass wenn man jetzt investiert ist, die Dividende sicher ist. Ja, also wir haben eine Payout-Ratio von 25% und es kann ja nicht so viel erstunken und erlogen sein. Also hoffe ich.
Ja, tabu.
Deswegen, es wird jetzt auch interessant, wie die Short-Quote steht. Also aktuell sind wir ja bei 1,01%, ob die sich jetzt erhöht oder nicht. Der Markt preist ja aktuell nichts mehr ein. Ja, kein Wachstum, KGV 4,5.
Nee, der Markt weiß einfach aus Unsicherheit nicht, was er für Zahlen nehmen soll. Weil ja, das ist ja genau das Problem. Bilanzunregelmäßigkeiten heißen ja, ich weiß nicht, ob die Gewinnzahlen stimmen, ob die Umsatzzahlen stimmen, ob der Sektor wirklich so und so viel Cashflow erwirtschaftet, was auch immer. Du kannst dich nicht auf irgendeine Sicherheit stützen. Und das zeigt der Markt rigoros. Deswegen abverkauft. Und auch heute wieder 2,5% im Minus. Und es wird sich sicherlich die nächsten Wochen fortsetzen, bis hier Klarheit herrscht.
Wir haben zwei Vorwahlen in den USA hinter uns. Und es sieht so aus, als würde er wieder America Great Again machen. Und Donald Trump kommt dem Weißen Haus immer näher. DeSantis hat ja sich jetzt auch schon zurückgezogen. Nur noch Frau Haley ist mit dabei. Und es scheint so eine richtig geile Auf- und Ab Bewegung zu geben an der Börse, womit man doch auf Trump setzen kann. Und das, es gibt ja das Spec, dass sein digitales Netzwerk The Social Truth kaufen möchte. Wie ist es da eigentlich so, Marcel? Du bist doch dort, oder?
Nein. Absolut keine Ahnung.
Und die Aktie tatsächlich year to date 89,43%, heute schon mal satte 34,68% im Minus. Aber es aktuell ist so ein bisschen erkennbar, dass immer, wenn eine Vorwahl ist und er gewinnt, knallt das Ding erstmal hoch. Ja, verdoppelt sich vielleicht mal, etc. Und ich glaube, so kann man wirklich hochspekulativ am Rennen zum Weißen Haus teilnehmen. Aber Achtung, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und ich bin überzeugt, Donald Trump ist ja unberechenbar. Es könnte passieren, dass er zum Beispiel doch wieder bei Twitter aktiv, also ex-aktiv wird. Ich glaube, dann fällt auch diese Aktie ins Bodenlose. Könnte ja auch auf Threads vielleicht auch aktiv werden, auf Instagram, ich weiß nicht, oder er macht dann Reels und TikToks. Und deswegen, Achtung, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, aussteigen, wenn er definitiv als Kandidat feststeht. Oder vielleicht mit einem Stop-Loss hier arbeiten. Und wirklich hier auch nur, wenn man sagt, ich will hier investieren, wirklich nur Geld, was man bereit ist, komplett zu verlieren.
Ja, oder einfach lassen, ne?
Oder einfach lassen.
Ja, viel leichter, ne? Wer spekulativ.
Hätte ich mir ein Thema gespart.
Ja, genau. Wer spekulativ irgendwo einsteigen will, hat vielleicht auch noch bei unserem nächsten Werbepartner auch eine Chance. Durchaus in Startups, aber da steht wirklich was dahinter, ne? Also da ist wenigstens noch, ich sag mal, fundamental ein ordentliches Zahlenwerk. Also je nachdem, kann man natürlich mal gucken, welches Startup einen da auch gefällt. Companisto, unser Werbepartner.
Genau.
Und auch da haben wir ja schon, ich sag mal, breit gefächert auch investiert. In verschiedenste Startups, die mal weniger gut liefen, ganz klar.
Also man muss auch sagen, hier muss man auch wirklich breit streuen und man hört es ja auch immer wieder von Angel-Investoren, du musst auch hier mit der Schrotflinte so ein bisschen vorgehen.
Genau.
Ja. Du darfst nicht alle Eier in einen Korb legen. Wir haben insgesamt 9.030 Euro investiert, aktueller Portfoliowert 8.904 Euro, weil wir halt auch schon zwei Totalverluste dabei haben. Das erste Startup, in welches wir investiert haben, Jodel.io, ja, und jetzt Surplus. Surplus und Jodel waren bei uns im Podcast. Vielleicht ist das ein schlechtes Omen.
Ja, wenn es danach geht, haben wir wahrscheinlich viele, die noch ausfallen. Aber nein, es gibt natürlich auch welche, die sehr gut laufen. Zum Beispiel Green City Solutions unter anderem.
Solar-nativ.
Ja, genau.
Auch super spannend.
Adaptive Balancing Power. Und hier gibt es natürlich noch einige mehr. Es gibt aktuell wieder einige zum, ja, wo man auch einsteigen kann. Ich habe mal wieder ab 250 Euro, da schön breit
Big
gefächert.
Auch. Ne? Und das Schöne ist tatsächlich, du bekommst ja auch Aktien in dein Depot gebucht, ja?
Genau. Und aktuell sind hier einmal Brüntat zum Beispiel mit dabei. Ozone kann man noch investieren, ganz ein paar Tage, glaube ich, nur noch. Custom Surgical. Und da kann man sich auch auf der Seite einfach mal, man muss ja nicht gleich investieren, man kann sich erstmal anmelden, schauen, welche Startups sind da, ist da vielleicht was dabei, was ich spannend finde.
Und es gibt ja auch einen Sekundärmarkt. Also man kann auch versuchen, seine Anteile wieder an andere Investoren zu verkaufen. Also alles sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, Marcel, wir stellen euch den Link zu eurem neuen Companisto Depot-Profil in die Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch über unseren Link anmelden würdet. Und auch nochmal recht herzlichen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Auch solltest du neu hier auf dem Kanal sein. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, uns zu abonnieren und somit verpasst du nie wieder irgendeinen Aktienpodcast. Und damit wir kostenlos, aber nicht umsonst bleiben, brauchen wir jetzt auch deine Unterstützung mit positiven Bewertungen bei Spotify und auch bei Apple. Ich habe es gerade getan, aber natürlich nur dich bewertet.
Cool.
Und deswegen 2,5 Sterne.
Ja, und, weil ich ohne dich nur die Hälfte bin.
Genau.
Ist halt
vielen,
so.
Vielen lieben Dank, dass ihr uns hier so unterstützt, dass wir das hier jede Woche machen dürfen. Haben wir eine Frage der Woche? Hatten wir?
Ja.
Wir haben also keine Frage der Woche, aber super toll. Man merkt ja, die Börsen laufen wieder an. Ja, wir sehen es ja auch an den Hörerzahlen. Unfassbar, es geht wieder hoch. Und ich werde ihn nicht namentlich nennen, aber ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hast. Ich habe so den Deppen der Woche gefunden, weil nicht aus unserer Community merkt man nämlich daran, dass er der Depp der Woche ist.
Okay.
Weil was passiert? Man merkt ja wieder, es läuft alles wieder gut. Krypto und dieser ganze andere Shit. Ja, und jetzt wirst du ja wieder angeschrieben. Und da haben wir jemand, der hat uns vor, ich glaube, 3 Wochen angeschrieben. Yo, Leute, ich helfe euch, Neukunden zu gewinnen. Wow. Und was auch immer, mehr Leads generieren. Willst du mehr Gewinne? Und da habe ich, und ich gebe ja solchen Menschen immer die Empfehlung, dass sie doch einfach mal bitte sich erstmal mit dem zukünftigen Kunden beschäftigen. Das ist für mich so wie der Staubsaugervertreter, der zu iRobot ins Werk geht und sagt, sagen Sie mal, haben Sie Probleme mit Schmutz hier? Ja, das ist völlig falsch.
Ja.
Völlig falsch. Oder der iRobot-Vertreter, der in den Vorwerkladen geht und sagt, hier ist aber dreckig.
Ne? Na gut, da könnte man sagen, das ist wirklich so zynisch. Ne?
Und das, dann werden die teilweise richtig pissig,
aber
die lernen ja auch in ihren Kommunikationsseminaren dann immer, dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich Ihnen nicht mehr auf den Sack gehe.
Richtig.
Genau, richtig. So, und siehe da, diese Woche, also er wird uns dann wahrscheinlich aus seinem Verlauf gelöscht haben, aber ich glaube, wir wurden ihm irgendwo wieder angezeigt, schreibt er uns wieder.
Oh.
Aber genauso wieder angeschrieben, musst du dir mal angucken, ist ziemlich lustig.
Mhm.
Und dann habe ich ihm geschrieben, nein.
Copy-Paste.
Genau, und dann hat er aber wieder eine Sprachnachricht abgefeuert, so nach dem Motto, oh, ich merke schon, du bist eigentlich nicht interessiert. Dann ist es dir also nicht wichtig, deiner Community Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.
Ja, wir verkaufen ja nur eine Dauerwerbesendung.
Also deswegen der Depp der Woche.
Okay, ja, da ist doch auch nicht schlecht.
Donald Trump hat es nicht geschafft.
Ja, krass, ne?
Ja?
Muss man auch mal, muss man auch die Zunge zergehen lassen. Ne?
Naja, also, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt, Marcel, zum Top der Woche.
Ja.
Und mein Top der Woche, wir haben heute schon so ein bisschen drüber gesprochen, ist Südkorea. Präsident Yoon will in 20 Jahren 3 Millionen neue Jobs schaffen in der Halbleiterbranche und das ohne Subvention.
Oh, hört.
Es ist also möglich.
Nah.
Er garantiert den Herstellern Energie- und Wasserversorgung, dass diese ausgebaut wird. Und dazu soll es noch einen kleinen Support geben mit steuerlichen Vergünstigungen. Direktzahlungen wie in Deutschland wird es aber nicht geben. Samsung, ein Unternehmen aus Südkorea, aktuell der zweitgrößte Chip-Hersteller der Welt, will auch ein führender Auftragsfertiger werden. Das ist natürlich auch wieder richtig gut für ASML. Der Vorteil von Südkorea, sie haben in diesem Land aktuell schon 21 Chipfabriken und je größer ein Standort ist, sagen Experten, desto effizienter kann man produzieren. Und 16 weitere Fabriken sollen entstehen. Und wie kann man jetzt das Ganze spielen? Also man kann nicht wirklich direkt in Südkorea investieren.
Das stimmt, ja.
Deswegen gibt es aber auch hier wieder das schöne Mittel eines iShares ETF, den MSCI Korea. 102 Positionen sind mit dabei. Die Top 10 machen 56,88% der Unternehmen aus. Also der Top 10 des ETFs. Und ganz vorne mit dabei, ganz klar, Samsung, ja, 28,64%. Dann Hüngs ist auch ein Halbleiterhersteller, 7,57%. Dann haben wir nochmal Samsung Electronics, die Preferred Stocks, also die Vorzugsaktien. Dann gibt's, habe ich noch nie gehört, POSCO, Naver, Celtrion, Hyundai, kennen wir auch, Kia, Samsung SDI und LG Chem. Also doch bekannte Unternehmen. Und ich glaube, für solche Unternehmen ist es eigentlich auch nochmal, es schafft ein bisschen Confidence, wenn man in sowas investieren möchte. Der ETF ist jetzt, oder der Markt, muss man ja tatsächlich sagen, ist jetzt nicht so gut gelaufen die letzten Jahre. Gerade einmal 1,68% in den letzten 8 Monaten, in den letzten 5 Jahren 11,92%, in 10 Jahren 53,21%. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass das hier aufgehen wird, weil die Südkoreaner auch sehr fleißige Menschen sind. Und ja, wir brauchen ja auch Chips außerhalb von China.
Ja,
und deswegen, glaube ich, ist das genau richtig, da drauf zu setzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser ETF irgendwann mal entspannt startet. Aber man kann natürlich auch wieder den MSCI Emerging Markets ex China nehmen.
Ich wollte es gerade sagen.
Und da hat man eigentlich so alles mit dabei.
Genau. Würde ich tatsächlich auch eher dann da.
Aber ich würde auch sagen, setzen. Den Link packen wir auch in die Shownotes.
Ja klar, warum nicht? Auf jeden Fall würde ich eher den IM nehmen, einfach um die anderen Regionen gleich mit abzudecken. Mhm. Sonst hätte man, glaube ich, für jedes Land hier, wo man ein bisschen Hoffnung hat, auch einen eigenen ETF. Muss man vielleicht nicht unbedingt machen. Trotzdem, was ja hier als Recht, wie ich finde, als Top der Woche mitgeht bei dir, einfach die Anreize schaffen. Ja, also das Land attraktiv zu gestalten mit einer sehr guten Infrastruktur und vielleicht auch mit einem ordentlichen, ja, oder sehr positivem Steuermodell, ja, wo man auch, ich sag mal, Leistung, voranbringt, ja, oder auch einfach fördert. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Mein Top, ja? Ganz kurz, ich glaube, charttechnisch könnte das ganz interessant sein. Ich weiß nicht, ob du dir mal hier so rüber gucken willst. Hm. Es scheint immer so ein bisschen runter, hoch, runter.
Ja,
es
ist halt eine Seitwärtsphase, ne? Die ist stabil. Wie lange die anhält, weiß natürlich wieder keiner. Da fehlt dann mal irgendwann vielleicht auch einfach genau dieses Wirtschaftswachstum, was für Südkorea dann relevant sein könnte. Mein Top der Woche. Auch ein eigentlich politisches Feld, Obamacare. Denn Obamacare gibt's ja oder wurde 2010 eingeführt, um Bürgern mit niedrigen und mittleren Einkommen Zugang zu erschwinglichen Krankenversicherungen zu ermöglichen. Das ist ja bisher immer so ein Thema, gerade, also ne, ist ja alles privat aufgebaut in den USA. Und jetzt haben sich hat sie eine Rekordzahl für das Jahr 2024 angemeldet, und zwar 21,3 Millionen Amerikaner haben sich für Obamacare, für das Programm 2024 angemeldet. Das ist sehr, sehr viel, ist 30% mehr, als es in den letzten Jahren war. Und neben den klassischen Versicherern in diesem Bereich profitiert vor allen Dingen natürlich auch, ich sag mal, diejenigen, die sich ein bisschen spezialisiert haben in der Richtung. Ich bin zum Beispiel bei Oscar Health investiert. Sie sind, ich sag mal, digital Krankenversicherer auf der einen Seite und holen vor allen Dingen genau diese Schicht ab, die niedrigeren und mittleren Einkommen, die noch gar keinen Zugang hatten. Und da sind natürlich neben den Großen, die man eben kennt, United Health, Humana, Elevance Health und Molina Health und wie sie alle heißen, alles tolle Aktien, die man langfristig gut halten kann. Ich sehe hier eine Chance vor allem bei Oscar Health. Wie gesagt, Disclaimer-Hinweis, halte ich für eine gute Idee, vielleicht um dieses Thema noch stärker zu spielen.
Ja, und ist ja auch eine Übernahmefantasie in diesem Unternehmen.
Durchaus, drin, ja. Ne? Also von einem Deutschen gegründet, den Herrn Mario Schlösser, der das ganze Thema dort, was wirklich, das ist ja.
Und also eigentlich gar nicht so teuer bei den Umsätzen.
Unfassbar, also wirklich unfassbar, sich dieses Thema als Deutscher überhaupt anzueignen in den USA, weil es hat wirklich einen unglaublich schweres Feld ist, diese Krankenversicherung dort aufzurollen. Und er macht das sehr, sehr erfolgreich mit seinem Unternehmen oder zumindest jetzt die neuen Manager natürlich auch. Und ja, ich finde auch, die Bewertung ist nicht ganz so schlecht. Ist sehr gut gelaufen. Ich glaube, die Aktie ist bei mir jetzt 50% im Plus etwa.
Fast 300% in 12 Monaten.
Sehr volatil, muss man auch sagen. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Schöne Sparplan-Aktie vielleicht.
Verdienen auch gut Geld mittlerweile.
Nee, noch nicht.
Also nee, aber ich meine, jetzt nehmen sehr viel an sich ein. Auch Kundenwachstum. Also sie haben auch 50% Wachstum gehabt im Umsatz. Das ist schon ordentlich.
Nächstes Jahr sollen sie Geld verdienen.
Genau, so könnte man das dann auch zusammenfassen. Aber trotzdem natürlich auch, und das vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Humana hat erst jetzt kurz vor unserem Podcast, vor der Aufnahme, die Zahlen gebracht. Überraschend Verlust in diesem Quartal oder im letzten Quartal gemacht. Die Aktie stark unter Druck, -13-14%. Gleichzeitig auch United Health mit abgestraft und die anderen, die, vielleicht kann man hier und da eine Chance sehen. Bei Humana würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen, weil sie eben nicht mit den Kosten umgehen können, aber United Health und Co. scheinen hier ganz gut damit umgehen zu können.
Ach, die Aktie ist,
Oscar Health?
Ja, haben 367 Millionen Dollar Schulden, aber haben 2,44 Milliarden Cash und sie sind 2,64 an der Börse wert.
Ja, allein die Cash-Position ist mehr wert als ihre Börsen. Deswegen habe ich ja auch investiert, weil ich auch sage, das ist ein großes Portfolio, was sie haben, einen großen Markt vor sich, der wächst sogar noch. Das ist ja auch unglaublich, wenn man denkt,
das wie viele Umsätze machen. Das ist für mich auch so ein wirklicher Übernahmekandidat von einem der Großen.
Kann durchaus mal sein, ja. Und man muss eins sehen, die Umsätze sollte man jetzt nicht wie multiplizieren, wie ich sag mal bei einem Tech oder bei einem normalen anderen Unternehmen, dass man jetzt ein KUV von 3, 4, 5 einrechnet, sondern die Umsätze sind meistens höher als, ich sag mal, also meistens sind die KUV-Zahlen bei 0, irgendwas. Ne? Das sieht man bei vielen, bei United Health vielleicht gerade so, bei Humana auch. Ne? Das sind die Umsätze bei 200 Milliarden, aber eben der Börsenwert bei 100 zum Beispiel. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht in die falsche Struktur setzt in der Bewertung. Trotzdem finde ich auch, dass da noch viel Raum zum Wachsen ist.
Spannend. Danke. Danke, danke, danke für diese tolle Aktie.
Ja.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Und diese Woche war der Weltwirtschaftsgipfel in Berlin. Und da wurde darüber diskutiert, wie kommt die alarmende Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung. Schlagworte, die immer fallen, ist natürlich fehlende Digitalisierung, zu viel Bürokratie, mangelnde Fachkräfte. Fehlten in diesen Vorträgen nicht, aber am Ende rückt tatsächlich ein Aspekt in den Mittelpunkt, den man immer so rausgehört hat, nämlich die fehlende Leistungsbereitschaft in Deutschland. Und ich habe hier ein paar Zitate mit dabei gebracht und ich muss sagen, ich habe doch so ein bisschen das Gefühl, wir suchen bei uns im Unternehmen ja auch im Moment Angestellte, Mitarbeitende. Ey Marcel,
ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also Gehaltsvorstellungen jenseits, also 25-Jährige wollen mit 100.000 Euro starten.
To the moon.
Und ja, 4-Tage-Woche.
Klar.
Und da sitze ich da, ui, das ist, ja, next.
Ja.
Unfassbar. Naja, gut. Also, Finanzminister Christian Lindner sagte, wir müssen auch über mentalitätspolitische Standortfaktoren sprechen. Dieses Land hat sich an einen spitzenmäßigen Lebensstandard weltweit gewöhnt, an eine spitzenmäßige soziale Absicherung und wir wollen spitzenmäßig sein bei der ökologischen Verantwortung. Wer diese Ansprüche habe, müsse eben auch spitzenmäßige Leistung bringen. Ohne Leistungsbereitschaft und mehr Wettbewerbsfähigkeit werden wir diese Ansprüche nicht mehr einlösen können. Gut, Christian Lindner, FDP, machen wir einen Haken dran, ist klar, dass er das so sagen muss. Unser Bundeskanzler sagte, falsch finde ich, wenn wir über ein höheres Rentenantrittsalter diskutieren müssen. Sehr wohl können wir aber darüber reden, wie jemand mehr Lust darauf hat, von sich aus länger zu arbeiten. Dann sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bosch, wer jung sei und einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen wolle, der müsse auch hart arbeiten. Allein durch Genialität wird man es nicht schaffen. Man muss auch schwitzen. Dauerhaft nur 4 Tage arbeiten und davon die Hälfte im Homeoffice werde wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man es weit bringen wolle. Allenfalls zeitweise kann das Modell sein, etwa weil sich die Lebensumstände es erfordern. Der Deutsche Bankchef Christian Sewing sagt, wir brauchen in Deutschland dringend mehr Wachstum und dafür müssen wir auch bereit sein, wieder mehr und härter zu arbeiten, statt über eine 4-Tage-Woche und bei vollem Lohnausgleich zu diskutieren. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, unterstützt das Gesagte in Zahlen. Ein Vollzeiterwerbstätiger in Deutschland arbeitet 250 Stunden weniger als in der Schweiz. Darüber müssen wir reden.
Ja. Was soll man noch sagen?
Mehr, also ich glaube, hier muss man ganz klar schon bei der Bildung anfangen. Du musst Leistung fördern und fordern und auch belohnen. Das auch natürlich ganz klar. Natürlich Digitalisierung, das möchte ich jetzt hier nochmal. Ich möchte ja nichts ohne einen Lichtblick. Also man kann das Thema natürlich Digitalisierung in Deutschland auch spielen. Zum Beispiel mit der Cloud von IONOS, Atos Software, aber auch Bechtle. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, es wird schwierig in Deutschland.
Ja, also was jetzt nicht unbedingt an der Digitalisierung, nur schade, da haben wir wirklich ein paar Player.
Ich glaube, es war noch nie so einfach, Karriere zu machen in Deutschland.
Es ist so, einfach der Arbeitsmarkt ist so arbeitnehmerfreundlich. Ja. Ne? Also man müsste eigentlich fast schon überlegen, das mehr als Markt zu verstehen, also auch so zu kommunizieren. Und ich glaube auch, dass wir hier einfach in einer gewissen Wohlstandsblase sind. Deswegen gibt es hier viele Ansichten, die man so sagt, na gut, ne?
Ja.
Muss man sich ja nicht wundern, dass es nicht vorangeht. Ja, am Ende des Tages, wie immer, tragen halt diejenigen, die hart arbeiten, dann auch sehr viele mit. Und du sagst, dass Leistungen belohnen, aber vielleicht auch Missleistungen mal nicht belohnen. Wäre vielleicht auch schon ein Anfang, um zu sagen, okay, mach einen Unterschied zwischen Arbeitenden und Nicht-Arbeitenden. Wie auch immer, mein Flop der Woche ist Puma. Nachdem ich vor ein paar Wochen noch als Investmentidee mitgebracht hatte,
ich war auch immer mal überlegen einzusteigen, weil ich ja auch meine Golfschläger vom Puma habe.
Ja, da ist Skin in the Game. Aber tatsächlich muss man sagen, die Eckdaten zu 23, die jetzt vorläufig veröffentlicht wurden, und der Ausblick 24 enttäuschten die Anleger ganz stark. Die Aktie durchbrach die wichtige Unterstützung von mit 6,6% im Minus. Und der Grund, und das finde ich ziemlich heftig, ist, dass der argentinische Peso eine starke Abwertung hatte, ja, weil die Wirtschaft ja dort auch, oder gerade Inflation auch sehr, sehr hoch war. Und diese Preisanstiege könnten zwar ein bisschen was verhindert haben, aber wahrscheinlich wird es schon ganz schön wehtun. Und das finde ich schon ziemlich abhängig, muss man sagen, wenn eine Währung für ein ganz schlechtes Jahr ja auch mit zeigt, dass es eben nicht läuft. Das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen prozentualen Bereich für 2024 ist deutlich zu wenig für die Aktionäre. Und deswegen rutscht die Aktie auf ein Corona-Tief. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich, gerade auch, weil die Unterstützung eigentlich ganz gut aussah, auch die Bodenbildung, die zwischenzeitlich war. Aber wo man hingegen nichts machen kann, ist einfach, wenn schlechte Nachrichten dazukommen. Und das ist hier in dem Falle passiert. Deswegen Unterstützung gerissen, Verkaufssignal wurde ausgelöst, unter die 45 drunter. Die Aktie jetzt aktuell sogar unter dem Corona-Tief bei 37,5 Euro. Klar, könnte auch irgendwo eine Chance sein, aber ich würde dieses fallende Messer meiden. Vor allen Dingen, weil auch jetzt, muss man sagen, ja, der Weg nach unten frei ist. Charttechnisch.
Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Aber es zeigt sich irgendwie immer, dass Nike so der Einzige ist, der langfristig wirklich nach oben klettert.
Ja, aber gut, Ali, das mag vielleicht auch noch gehen, wenn sie mal zeitweise nicht den chinesischen Überbleibsel haben in der Größenordnung, wie es aktuell war. Aber ja, bin bei dir. Die Aktie der Woche, wir haben festgestellt.
Wer ist es geworden?
United Health. Verständlich.
Wow.
Qualitätsunternehmen.
Was ist heute passiert?
Ja, Qualitätsunternehmen, ne, muss man sagen. United Health, Dauerläufer auch, und ist aktuell ein bisschen stärker. Minus aufgrund der schlechten Zahlen von Humana. Nun hat aber eigentlich United Health ja schon vor, ja, ich glaube, nee, Ende letzter Woche berichtet, dass sie sehr gut mit den Kosten klarkommen, dass sie ein sehr gutes, fundamentales Zahlenwerk präsentieren konnten. Die Aktie war auch, ich sag mal, positiv gestimmt. Und jetzt ist dieser Abverkauf in meinen Augen etwas übertrieben. Könnte man als Chance nutzen. Aktuell ist die Aktie minus 6%. Das heißt, hier könnte man durchaus mal wieder überlegen, einzusteigen, wenn man einen Qualitätswert wie United Health im Depot haben möchte. Wie gesagt, irrationaler Abverkauf, da Humana am Ende des Tages eigentlich der Leidtragende ist, weil sie eben es nicht geschafft haben, hier mit den steigenden Kosten zurechtzukommen. Alle hatten die gleichen Chancen, die gleichen Marktbedingungen, und da ist eben tatsächlich United Health nicht betroffen von. Oder zumindest können sie es besser managen.
Ja, und die Aktie ist ja auch nicht teuer, ja. 18,5er KGV, auch die Artikel hier auf Seeking Alpha, United Health, the crown jewel of the US Health Insurance. Man könnte sich das ganze Thema natürlich jetzt nochmal auch genauer anschauen. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, Oscar Health zum Beispiel. Aber auch hier einfach sehe ich vielleicht das auch so ein bisschen über Bande spielen. Ja, solche beiden Unternehmen in einem Depot machen dann vielleicht auch ziemlich Sinn.
Ja.
Die Margen sind stabil, das Wachstum ist stabil, die Verzinsung, also die Zinssteigerung der Dividende, 16,14%.
Und Humana übrigens ist mit minus 15% zur Stunde sehr stark unter
Wahnsinn.
Druck. Die Unterstützung bei $350 ist gerissen. Auch hier ist also jetzt echt viel Platz nach unten. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht noch tiefer geht. Hätte ich nicht gedacht, aber klar, wenn man aus so einem stabilen Geschäftsfeld oder eigentlich Krankenversicherung, ne, wo auch die ganzen Konkurrenz im Wettbewerb sehr, sehr stark operiert wirtschaftlich, hier so ein Minus reinzureißen, das ist schon heavy.
Wahnsinn.
Da muss schon irgendwo was nicht so gut laufen wie bei anderen. Da muss man einfach mal sagen.
Wenn ich überlege, dass einige ja auch geschrieben haben, wie konntest du Humana verkaufen und dafür BWX, also das war jetzt, ich hatte auch kein Insiderwissen.
Ja, ja, eben, wir waren ja beide investiert, wir haben beide verkauft. Ich habe einfach, ich sag mal, schnelle 15% mitgenommen, ja. Das war ja okay. Ja, wer hätte es gedacht, dass die so, ne? Hätte ich ja auch nicht gedacht. Also
Wahnsinn.
Hätte uns auch erwischen können.
Ganz unfassbar. Klar. Kommen wir zu unserem Thema. Ja. Dividendenwachstumswerte. Ihr habt abgestimmt.
Genau.
Und wir haben heute mal überlegt, wir bringen mal ein paar Unternehmen mit, über die wir nicht so oft sprechen. Möchtest du anfangen?
Ich fange an. Bitte. Wir sind thematisch nämlich gleich wieder beim US-Krankenversicherer. Ja. Und da ist zum Beispiel noch zu nennen Elevance Health. Ich bin nicht investiert. Also da nochmal Disclaimer-Hinweis. Habe auch also da kein Interesse natürlich, dass da jemand kauft oder nicht kauft. egal. Jedenfalls starke Zahlen. Auch hier wieder konnte man mit den Kosten gut umgehen, die ich schon gerade angesprochen habe. Die Prognose für 2024 ist sehr solide, wurde bestätigt. Die Dividende konnte wieder gut gesteigert werden. Um 10% ging es hoch. Und im Schnitt hat diese Aktie und dieses Unternehmen die Dividende 13% pro Jahr erhöht. Und das ist in meinen Augen schon sehr, sehr solide. Ein echter Player auch in dem Bereich, kein kleiner, keine Frage.
Über 100 Milliarden Market Cap.
Genau. Und ja, halte ich für einen... Ja, einfach einen, der jetzt nicht auf der ersten Reihe, aber vielleicht, ich sag mal, der ja, anderthalbsten Reihe, der
Krankenversicherer läuft. KGV eben. Von 12, sollen trotzdem weiter schön wachsen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie alle Analysten ihre Prognosen anpassen. Aber nichtsdestotrotz ist für mich auch so eine Aktie, könnte man prima mal im Sparplan einfach starten.
Genau, Aufwärtstrend insgesamt langfristig intakt. Jetzt hat man, ich sag mal, kurzfristig untergeordnet seit 2023 eine schöne ja, Bodenbewegung, ja. Muss man sagen. Das heißt, hier ist eigentlich... ja, ich sag mal, der Drawdown, also sprich der Fall nach unten, relativ begrenzt, wenn jetzt keine üppigen Nachrichten über Humana jetzt auftreten. Aber das war eben jetzt in dem gleichen Quartal nicht der Fall und deswegen eigentlich sehr stabil.
So, was möchtest du als erstes von mir haben? Möchtest du?
Kondome, bitte.
Kondome.
Ja, sofort.
Dieses Jahr war Rekordjahr für die Kondomindustrie. Also letztes Jahr. Dieses Jahr weiß ich noch nicht. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei und du bist ja noch nicht wieder unterwegs.
Ja, was sollen wir machen?
Nein, also tatsächlich 2023 war das Jahr, wir sind beide Vater geworden.
Ja.
An uns haben sie nichts verdient.
Nee. so schlüpfrig heute.
Eigentlich hätten sie eine Gewinnwarnung rausgeben müssen. Ja. Wir sprechen über Reckitt Benckiser und ich finde das Unternehmen doch sehr spannend. Konsumgüter.
Aus Großbritannien.
Aus Großbritannien, was sich schön strukturiert im Moment. Sie sind nicht wirklich teuer. Sie schaffen es langfristig. Also sie wachsen mit am stärksten in der ganzen Konsumgüterbranche. Sie sind breit aufgestellt weltweit, haben natürlich Durex, also sie haben richtig starke Marken auch. Und sie sind in Themen drin, sagen sie tatsächlich, wo es wehtut. Ja? Also die meisten Menschen auf der Welt nutzen überhaupt noch gar keine Kondome. Und da ist natürlich nochmal ein riesen Wachstumsmarkt auch nochmal vor ihnen. Und sie schaffen es tatsächlich, die Dividende zuverlässig, nicht jedes Jahr, aber im Schnitt um 6% pro Jahr zu steigern. Und aktuell, glaube ich, ist die Dividendenrendite sogar bei fast 4%. Und das ist etwas, wo ich sage, da könnte man, 3,34% muss man fairerweise sagen, könnte man aber vielleicht überlegen. Und ich glaube, wir haben ja auch so eine kleine Bodenbildung, die jetzt gerade so ein bisschen abgeschlossen ist, oder? Oh, du ziehst die Augenbrauen hoch.
Ja, also.
Wetenthaarungsmus haben sie auch. Können wir dir die Augenbrauen mal wegmachen?
Ja, das wäre nicht schlecht. Ne? also, okay, ja. Also, gehe ich mit an sich als Idee. Was ich hier nicht mag, und das finde ich ja bei Dividendenwachstumswerten immer schön, dass sie nicht nur die Dividende wächst, sondern auch der Kurs wächst. Und das kann man bei Reckitt, weiß Gott, nicht sagen. Ne? Also jeder, der hier schon seit 5, 6, 7 Jahren dabei ist, der würde jetzt am liebsten zu uns hier herkommen und sagen und uns vielleicht belehren eines Besseren. Ich sag mal, als
im Trading, Einkauf liegt der Gewinn.
Ja, genau. Das ist vielleicht doch der Punkt, wo ich mitgehe, weil die Aktie gerade recht tief steht in dieser Seitwärtsphase, die schon seit 6, 7 Jahren
anhält.
Ne? Oder schon seit immer läuft. Und das heißt, man könnte jetzt hier zwischen 62, 64 Euro umgerechnet einsteigen und dann wieder bei 75 raus. Okay, ne? Mehr würde ich mir nicht erhoffen.
Ganz sie einfach. Sind auch bei Babynahrung, sind sie tatsächlich weltweit der Größte. Ja.
Okay. Ja, also
Oxyclean haben sie auch.
Ja.
Airwick, Weht.
Ja, klar, tolle Marken, keine Frage. Aber es ist halt nicht wirklich repräsentativ im Chart. Also es sieht man nicht, als würde irgendwas hier wachsen. Also das zeigt sich nicht der Kurs. Und deswegen wäre ich hier vorsichtig. Klar, als Trade könnte man das machen. Ja, als Dividendenwert, der vielleicht dauerhaft läuft.
Geschirrspüler. Benutzt du, finde ich.
Weiß ich nicht mal. Keine Ahnung, müsste ich nachgucken.
Müsste ich mal einkaufen gehen.
Müsste ich mal nachsehen. Ja, eine weitere Aktie, die wir mitgebracht haben, ist Mid America Apartment
Community. Habe ich noch nie gehört. Wo hast du die denn schon wieder gefunden?
Habe ich mal gelesen in dem Bereich der REITs. Tolles Unternehmen, wie ich finde. Sie sind eher so auf dem privaten Marktsegment tätig. Sie kaufen Grundstücke, bauen dort Häuser drauf, verkaufen diese oder auch Wohnungen, je nachdem, was es eben gerade so mit gibt. Man kann sich mal die Website anschauen. Ich finde es gar nicht so schlecht von der Idee her. Vor allen Dingen ist es auch, ich sag mal, so im mittleren Segment. Also sprich, da hat man nicht so hohe Risiken, aber auch nicht den absolut
billigen. Ich kann mir die Webseite nicht anschauen.
Das ist sehr, sehr gut. Die ist geblockt.
Naja. Wahrscheinlich geht das Unternehmen gerade pleite.
Genau. Nee, also steht natürlich sehr, sehr gut da. Fundamental kann man auf jeden Fall so mit festhalten. Kann man sich auch mal anschauen. Die Dividenden wurden immer recht gut erhöht. Auch zuletzt wieder. Sie könnten, und das, darum gehe ich aus, natürlich von sinkenden Zinsen profitieren. 7,3% pro Jahr wurde Dividende erhöht, also ein Dividendenwachstumswert mit Kursfantasie, weil die Zinsen runterkommen und ist das Modell eigentlich schon relativ, stabil dasteht. Es ist ein relativ großes Unternehmen, wir reden jetzt nicht von irgendeiner Klitsche.
16,07 Milliarden. Was ist für dich eine Klitsche? Wie viel
Market Cap? Ja, bei solchen wichtigen Themen wie so ein Immobilienunternehmen sind so eine Milliarde schon nicht wirklich repräsentativ. Ne? Weil da kann ja auch relativ schnell mal
das kannst du dir schön
zusammenfallen, dieses Haus. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also das ist aber, wie ich finde, schon eine größere REIT. Das passt schon. Da ist auch noch ein bisschen Raum zum Laufen. Und ich glaube,
die Aktie hat in 10 Jahren 106% gemacht.
Genau. Und ist gerade ja sogar relativ tief aufgrund dessen, dass halt die Zinsen recht hoch sind. Ne? Das darf man vielleicht auch nicht vergessen.
Und also für dieses Jahr erwarten die Analysten so ein bisschen eine Stagnation, aber ist natürlich auch klar, Zinsen werden gesenkt, dann wird wieder angefangen zu bauen.
Genau, es dauert ein Stück.
Ne? Und dann wird alles wieder super wie im Legoland. Als nächstes, Hunger oder telefonieren? Was möchtest du?
Ich möchte erstmal telefonieren.
Ja. Erstmal telefonieren. Meine Idee und eigentlich noch gar kein Dividendenwachstumswert, weil sie haben erst einmal Dividende bezahlt. Die Aktie von T-Mobile, aber aus den USA, ja, also T-Mobile US. Aktuell zahlen sie gerade mal 0,4% Dividende. Das muss man jetzt natürlich hochrechnen, das wird dann ein bisschen mehr. Sie zahlen aus 8,8%. Die Deutsche Telekom ist hochverschuldet, die brauchen richtig Kohle. Und ich glaube, sie werden diese Kuh richtig melken. Und ich glaube, als Aktionär könnte man hier von 5G etc. diese zweite Reihe der KI-Play oder auch die dritte, hier könnte T-Mobile US, die laut eigener Aussage das einzige 5G-Netz in den USA haben, was flächendeckend verfügbar ist, könnte ich mir vorstellen, könnte es ganz interessant hier werden. Die Aktie 10% in 12 Monaten, 140 in 5 Jahren und in 10 Jahren 438. Dasselbige würde ich jetzt aber nicht nochmal erwarten, weil sie sind schon sehr groß. 187 Milliarden US-Dollar Market Cap, KUV knapp bei 2, KGV für dieses Jahr bei 16, nächstes Jahr 13. Also du siehst, sie machen jetzt gerade den Shift von Umsatzwachstum zu Earnings per Share Wachstum. Schöne Margen. Ich glaube, ein solider Dividendenwachstumswert, wenn man jetzt hier anfängt einzusteigen. Und ich glaube, man würde sich freuen in 10 Jahren, wenn man bei der ersten Dividendenzahlung oder bei der zweiten mit dabei ist.
Ja, absolut. Gehe ich mit, wenn die dann ihre Dividende redlich steigern können. Und ich sag mal, auch kurstechnisch sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Die Aktie ist wieder ausgebrochen auf dem Allzeithoch nach einer 2-jährigen Konsolidierung. Und muss man sagen, da ist auch ein bisschen Musik da. Sie sind höher bewertet, also rein von dem Market Cap her, obwohl sie weniger Umsatz haben als AT&T. Und da sind sie deutlich höher bewertet, weil einfach mehr Fantasie, mehr Wachstum, mehr dahinter steht. Gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Und aber so teuer sind sie halt auch nicht.
Eben auch nicht, ne? Weil sie halt doch mal reingewachsen sind in diese, ich sag mal, auch Kursfantasie. Und deswegen bin ich hier völlig bei dir. Tolles Unternehmen, was dann natürlich eine gute Chance bringt.
Und wenn man jetzt noch einsteigt bis zum 29. Februar, dann kriegt man auch am 14. März die zweite Dividende. Die Forward Yield ist jetzt 1,6%.
Ein Unternehmen, was vielleicht nicht so aus der zweiten Reihe ist, sondern ist bekannt, aber ich finde die Chance gerade sehr aktuell und sehr, sehr gut, ist Starbucks. Auch sie erhöhen ihre Dividende zuverlässig, 6% im Schnitt pro Jahr. Und dazu kommt eigentlich eine gute Kurssteigerung. Und aktuell und
immer voll. Immer voll.
Und immer voll.
Immer anstehen, immer voll. Selbst in Lampukistan im Starbucks, immer voll.
Genau. Und das muss man auch sagen, finde ich gerade, ich bin investiert, ne? Also da vielleicht
der Wir sind investiert. Wir,
du auch, ne?
Sehe.
Starbucks ist gerade wieder ein Stück runtergekommen, konsolidiert herrlich auf die 90 oder Richtung 90 Dollar und stabilisiert sich da. Und ich habe jetzt extra meinen Sparplan von McDonald's mal kurz abgewendet, um auf Starbucks zu gehen, einfach um da nochmal ein bisschen aufzustocken, weil ich finde diesen Rücksetzer gerade sehr attraktiv und ich glaube, dass die Gegenbewegung dann auch recht schnell wieder eintreten könnte. davon gehe ich zumindest aus, sehe also hier die Chance auf der einen Seite und habe trotzdem hier natürlich dieses Thema Dividendenwachstumswert, denn das kann man hier nachweislich auch festhalten. Hier ist noch recht viel.
Ich
bin ja so
Raum Minus, ich könnte ja eigentlich auch nochmal aufstocken.
Siehste? Würde sich lohnen. Also ich kleines selber bin da überzeugt von. Mach, was du möchtest, fühl dich frei.
Hallo?
Das sind alles keine Anlageempfehlungen.
Ja, aber es ist ja eh mein Unternehmen. Und bevor du noch mehr Anteile kaufst.
Ja, müssen wir um die Wette kaufen, ja. Wir lieben Kaffee.
Zu guter Letzt nehme ich dich jetzt mit zu The Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and The Pizza Hut. Kennst du das Lied?
Nein.
Nein? Nein. Gott, Marcel, du bist zu jung.
Ja.
Yum Brands. Taco Bell, KFC, Pizza Hut und noch so eine andere Kette. Tatsächlich, also KFC, muss ich sagen, um es im coolen Slang zu sagen, feiere ich schon sehr.
Ist das noch cool?
Finde ich geil, ja, finde ich lecker. Ja,
okay.
Ja. Und Yum Brands ist auch so etwas, da redet nie so wirklich jemand drüber. Es gibt auch weniger Skandale als jetzt bei den Restaurant Brands mit Burger King. Und die Aktie ist ein Qualitätswert, KGV von 24 bei moderatem Wachstum, muss man tatsächlich sagen. Also 7% beim Umsatz, 9-12% immer so beim Earnings per Share. Nichtsdestotrotz die Aktie in 5 Jahren 40%, in 10 Jahren 170% fast zugelegt. Und sie erhöhen die Dividende zuverlässig im Schnitt um 9,41% in den letzten 10 Jahren und jetzt sogar um 10,07%. Was soll ich dazu sagen? Das war's.
Ja, nö, finde ich auch spannend. Im Big Picture ein Aufwärtstrend
par
excellence. Also kann man nicht meckern, weil man kurz den Corona-Einbruch wegnimmt. Aber gut, das hat ja natürlich andere Gründe. Und seitdem ist die Aktie auch trotzdem gut gelaufen und ist jetzt eher in einer Konsolidierungsphase noch. Aber so langsam nähert man sich dem Allzeit hoch und ist grundsolide über die langfristige Sicht, sehe ich auch so. Bin aber bei McDonald's, glaube ich.
Ja, sind lieber, wir beide investiert. Sind wir
lieber also, investiert, glaube ich.
Aber das wäre, glaube ich, so eine Aktie, boah, die würde ich vielleicht als 100. Position in meinem viel zu großen Depot kaufen.
Dann kann es schon sein, ja.
Das stimmt. Oder? Also das ist so etwas, wo man jetzt nicht so sich jetzt auf die Strong Buy List setzt, obwohl es eigentlich fatal ist. Wenn man Dividendenwachstumsinvestor ist, ist das eigentlich eine geile Geschichte, weil 2004 gab es noch, adjustiert, ja, 3,6 Cent Dividende. Jetzt sind wir bei 60,5 Cent.
Ja.
Das ist verzwanzigfacht.
Das ist schon gut, ja. Klar. Das merkt man dann natürlich gut auch im Depot. Ich weiß nicht, hast du vielleicht ein Beispiel ganz spontan von einem Dividendenwachstumswert aus deinem Depot, wo du einfach schon beobachten konntest über die Zeit, dass du einfach mehr Dividende bekommst?
Broadcom.
Gut, hast du noch nicht so lange. Nee,
hab ich noch nicht so lange. Also, ganz klar tatsächlich Visa. Visa, ich mach's gerade mal auf. Visa, ich tracke erst seit 2020. Da war meine persönliche Dividendenrendite 0,72%. Aktuelle Dividendenrendite 0,65 und jetzt ist meine persönliche schon 1,61.
Ja.
Und eine weitere, die ich natürlich habe, ist Paychex. Paychex habe ich auch seit 2020 erst am Tracken. Da war die persönliche Dividendenrendite 2,87 und jetzt bin ich bei 4,6.
Ja. Okay.
Hast du?
Ja, ich habe auch, also Visa zum Beispiel 2020, ich mach's mal in absoluten Zahlen, habe ich 10 Euro bekommen an Dividende rund und jetzt sind es halt schon fast das Doppelte.
Wahnsinn,
im letzten Jahr. Ne? Also daran sieht man, was Wachstum bedeutet. Das kann natürlich dann noch 10, 20 Jahren nochmal ganz andere Beträge sein. Auch bei American Tower merke ich es, das sind jetzt auch 3 Jahre von 25 auf 35 in 3 Jahren. Das ist also auch eine schöne Steigerung. Bei Paychex, du hast es gerade angesprochen, hatte ich 51 Euro bekommen im Jahr 2000, was war das? 20.
Ja.
Und jetzt sind es mittlerweile auch schon 74 Euro. Also auch hier sieht man das, selbst bei Microsoft kann man das sehr gut nachvollziehen. Da habe ich damals 40 Euro bekommen, jetzt sind es auch schon in Richtung 45 Euro. Apple ist für mich das beste Beispiel, da habe ich nicht aufgestockt gehabt seit 2019. Und da ging es von 43 hoch auf jetzt 67 Euro. Also Wahnsinn. Auch da sieht man so dieses Wachstum, ne? Das passt schon. Und wenn man das dann über die Jahrzehnte hochrechnet, dann wird da auch richtig viel Spaß mit dahinter stehen.
Investment-Idee der Woche. Hier gibt es heute nur Ideen hier.
Ich habe was aus der Tech-Welt mitgebracht, da bin ich erst diese Woche selber drauf gestoßen und bin tatsächlich ein bisschen, wie sagt man, angefixt.
Ui.
Symbotic. Sie sind mal als Spec an die Börse gekommen und sie sind natürlich spekulativ hoch. Risikoreich, keine Frage, sie machen die Automatisierung von Logistikzentren. Und das ist sehr spannend, weil sie eben die Roboter selber stellen, sprich die ganzen Maschinen, die da eben hin und her laufen, das alles automatisch läuft und die KI dahinter, also auch die Software. Sie machen also nicht wie jungheinlich jetzt so ein komplettes Lager auf außerhalb der Software, sondern die denken das alles zusammen. Und die Beispiele und auch die namhaften Kunden, die das schon nutzen, hat mich schon auch vom Wachstum her so überzeugt, dass ich sage, da muss ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Gedanken machen, das schaue ich mir mal an. Ist tatsächlich eine spekulative Geschichte. Auf der Webseite, finde ich, kann man sich das bildlich am besten mal anschauen. Dort sieht man das, wie das funktioniert. 25
Milliarden.
Die sind nicht klein, ist schon recht groß, kann man nicht meckern, aber ich sag mal, auch das Wachstum ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und namhafte Kunden sind hier, also gerade auch Walmart und Co., also alles, die viel Logistik benötigen, viel A und B und da noch viel, viel mehr sparen können. Da liegt ja auch eine gewisse Kraft, gerade auch bei den Kosten, Einsparungssachen. Und da, denke ich, ist Symbotic vielleicht sogar eine schöne Idee, um das Thema Robotik, Logistik in der Effizienz, auch wenn die ganzen, gerade auch die Konsumgüterriesen alle in ihrer Logistik sparen müssen und da vielleicht effizienter werden müssen, denke ich. Und gerade auch Fachkräftemangel, ne, was natürlich dann hier wieder ausmacht. Hier spielen viele Sachen mit rein, die man vielleicht mal auf die langfristige Sicht mit auf dem Schirm haben könnte.
Coole Sache. Ich habe mir angeschaut, in welchen Sektoren wir denn so ein bisschen Richtung 52-Wochen-Tief gehen. Und da ist ganz vorne mit dabei im Moment ja Energie. Aber das ist etwas irgendwie, ich bin bei Constellation Energy investiert und Öl und Gas, das ja, da einen Gewinner zu picken, glaube ich, ist schwierig. Aber auf Platz 2 sozusagen der Sektoren, die in Richtung 52 Wochen tief gehen, ist Utilities, die Versorger. Mhm. Und da finde ich natürlich auch nochmal relativ spannend. Es gibt natürlich die klassischen Versorger, RWE etc. Aber es gibt auch die Brookfield Renewable Partners. Und die investieren in PV-Anlagen, Wasserkraftwerke etc. Und sie haben eine Gesamtkapazität von 31.000 Megawatt. Das ist schon sehr viel. Und diese Energie erzeugen sie in über 20 Ländern auf der gesamten Welt. Dazu gibt es 5% Dividende, auch für die Aktionäre. Und diese Dividende ist zu 113% durch den Free Cashflow gedeckt. Und das finde ich doch ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie du das Unternehmen siehst. Man hat es irgendwie nicht so wirklich auf dem Schirm. Es ist auch relativ schwierig, da in dieses Unternehmen zu investieren. Also das kann man nicht bei den klassischen Neo-Broker, muss man tatsächlich sagen.
Genau, ja, das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen unattraktiv dann für die Aktie, weil es natürlich dann schwierig ist, die zu kaufen. Und das ist natürlich auch für viele ein Problem. Es
ist halt, also man müsste langfristig sagen, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand, kaufe die Aktie in der Heimat, aber mit 5%, glaube ich.
Ja.
Und den Brookfields, ich bin ja ein Riesenfan. Also ich traue den Unternehmen, den Managern dort einiges zu.
Ja, nee, kann ich gut nachvollziehen, ist ja auch nicht ganz verkehrt.
Und Dividendenwachstumswert, 5,62% im Schnitt in den letzten 5 Jahren, kann sich alles sehen lassen.
Genau. Nächste Woche gibt es wieder Quartalszahlen, Philipp. Ich werde wieder dran sein und vor allem Montag gibt es direkt, und das finde ich aber immer sehr spannend schon, die Zahlen von SoFi. Von Philips, genau, stimmt, aber ist natürlich nicht ganz so spannend.
Ryanair wird auch interessant sein.
Ryanair, genau, gerade auch Boeing, genau. Am Abend Super Micro
ganz kurz, hast du mitbekommen, dass eine Boeing gebrannt hat vor ein paar Tagen?
Na, es gab aber noch ein anderes Problem.
Ne? Das musste notlanden.
Ach Quatsch, und dann gab es irgendwie noch ein anderes Boeing-Problem, habe ich gelesen, aber das fand ich jetzt nicht
unfassbar.
Ja, das hat man ja schon mal durch, ne? Ja, am Montagabend wird noch berichten. Super Microcomputer. Gut, hier kennen wir die Zahlen eigentlich schon. Ne? Ist eigentlich bloß noch Makulatur. F5 Networks, die letztes Mal sehr stark überrascht haben, könnte auch diesmal spannend werden. Dienstag die Zahlen von Danaher hier, Pfizer, UPS. Es wird Zahlen geben von MSCI, auch immer ganz spannend. Am Abend von Microsoft Alphabet, AMD, Stryker, Starbucks, Mondelez. Also richtig was los. Ich versuche alle auch zu reporten auf Instagram. Am Mittwoch die Zahlen von Mastercard, Novo Nordisk wird berichten, Samsung, Novartis, Thermo Fisher, Boeing, ATP und am Abend dann Qualcomm. Es gibt Zahlen von Align Technologies. Es wird Zahlen am Donnerstag geben von Merck, Roche, also hier die Pharma-Riesen, Shell, Honeywell, Sanofi wird berichten, auch Altria. Am Abend dann Apple, Amazon, Meta, Atlassian, und noch weitere, vor allem auch tech-lastigere Unternehmen. Am Freitag noch die Zahlen von ExxonMobil, Eby, Chevron und Bristol Myers Squibb.
Krass. Viel. Und los, Brookfield, ne? Renewable wird auch bezahlen. Nicht bezahlen, sondern berichten. Dividende gibt es gar nicht so viel. Am Montag, ganz interessant, haben wir ja schon drüber gesprochen, Canadian Pacific, Kansas City. Ja, also Eisenbahnbetreiber aus den USA zur Fusion aus Canadian Pacific und Kansas City. Tolles Netz, was sie da haben. Am Dienstag, Boston Properties, am Mittwoch, JP Morgan, dann haben wir Stryker, Iberdrola, Toronto Dominion Bank ist mit dabei, Morningstar ist auch immer so ein Unternehmen, wo man nicht so wirklich drüber berichtet, WD40, ja, eigentlich ist auch so gefühlt überall zu finden,
ja, stimmt.
Dann haben wir am Donnerstag Verizon, AT&T, CVS Health, American Tower, da sind wir auch wieder beide mit dabei. Bristol Myers, Butt, sind wir auch nochmal mit dabei. General Mills, an einem Tag 3 Dividenden. Mein Gott.
Ja,
und stimmt. Am Freitag BNY Mellon, Dollarama, Halma, PLC, auch ein spannendes Unternehmen. Und Vodafone, wer möchte es nicht einmal in seinem Depot haben?
Hast du noch eine Spekulation der Woche?
Ach, du brauchst noch eine.
Hast du eine?
Ja, ich habe eine. Oh. Meyer Burger wird Ende 20, jetzt.
Okay,
ich bin nur noch 76% von meinem Punkt entfernt.
United Health Group wird dieses Jahr noch ein neues Allzeithoch erreichen.
UNH wird noch ein neues AZH erreichen. Ja. Ausrufezeichen.
Ist auch eine versteckte Aussage dahinter, ne? Vielleicht kann man das lesen.
Gut, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf.
Mhm.
Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.